40% der Ärztinnen und Ärztinnen in den USA sind tägliche Nutzer von diesem Tool. Also täglich. Das ist nicht so, 40% haben sich mal angemeldet und das ausgetestet. Also das kann entweder lokal installiert werden als Tool. Freunde von mir in den Harvard-Uni-Krankenhäusern benutzen das direkt über das Krankenhaus. So eine Hausärztin meldet eine eigene Praxis, kann sich einfach so anmelden und eine Lizenz kaufen.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Moin Oliver, wie geht's uns denn heute?
Moin Andrea, gut geht's uns.
Oliver, hast du schon mal einen Podcast mit so einer hochkarätigen Professorin im Bereich Digital Health gehört?
Nein, zumal ich auch erstmal überhaupt erstaunt war, dass es inzwischen Professuren für Digital Health gibt, was ich allerdings natürlich total gut finde. Aber war eine echte Wissenslücke auf meiner Seite.
Ja, wir haben nämlich mit Professor Dr. Ariel Dora Stern gesprochen. Und zwar ist sie am HPI, also Hasso-Plattner-Institut in Potsdam, für den Lehrstuhl Digital Health, Economics und Policy zuständig. Sie ist Professorin und hat auch reichlich Erfahrung mit dem US-amerikanischen Gesundheitsmarkt gesammelt, weil sie nämlich auch dort sehr lange studiert hat und gearbeitet hat. Ich fand es total spannend, weil sie ist ja diejenige, die in der Zeit, in der Wochenzeitschrift Zeit, reklamiert hat, dass wir mit KI in der Gesundheitsversorgung 11 Jahre zurück sind im Vergleich zum Rest der Welt. Was sagst du dazu?
Wobei ich glaube, es ist nicht nur KI, es ist insgesamt die Digitalisierung der Medizin im Vergleich zu den USA. Und das kommt sie eben mit diesem Wert dieser 11 Jahre, die du gerade genannt hattest, weil schon in 2009 in den USA ein Hightech Act, wie er so schön heißt, verabschiedet wurde und dort sage und schreibe 33 Milliarden US-Dollar reingeflossen sind. Was natürlich eine Summe ist, die man sich zur Digitalisierung unseres Gesundheitswesens auch mehr als wünschen könnte.
Ja, also wir haben auf jeden Fall so in die Richtung Schulden, ne? Also der Staat. Ja. Habe ich heute Morgen gelernt. Das sind nämlich sehr, sehr viele Milliarden. Also sie sagt, wir sind 11 Jahre hinterher und begründet das auch damit, dass der Datenschutz bremst und vor allen Dingen fordert sie, dass das Medizinstudium digitaler werden muss. Und ich habe da ja ein bisschen eine andere Meinung dazu. Ich glaube ja, dass wir mit dem Einzug von AI auch in der Medizin und zur Unterstützung von Diagnostik, Anamnese und dann auch um Entscheidungen zu treffen auf sehr viel mehr Daten, als wir uns das jetzt, glaube ich, heute vorstellen können, das Medizinstudium einfach grundsätzlich neu gedacht werden muss, dass die Studierenden einfach nicht mehr diese Telefonbücher auswendig lernen, sondern sehr früh schon auch ihre Erfahrungskompetenz erwerben und den Umgang mit Patienten üben, weil das ist nämlich das, was immer in unserer Hand bleiben wird, der Mensch-zu-Mensch-Kontakt und das, was wir fühlen, sehen und hören, was die KI uns nicht anbieten kann.
Dem kann ich absolut zustimmen, möchte aber deine Erwartung dämpfen in der Weise, dass unser Bildungssystem sich dermaßen schnell anpasst und dass da ein Curriculum im Medizinstudium, ich sage es mal, so zeitgemäß wird. Ich glaube, darauf müssen wir noch eine ganze Zeit lang warten.
Ja, schade, weil vielleicht würde ja sogar ich dann zugelassen werden, weil ich glaube, im Moment ist ja der NC auch natürlich auf diesem Studium drauf, weil es sehr viel um gute Noten und was man sich ja häufig mit Fleiß und Wissen aneignen, viel auswendig lernen, ich will das gar nicht schmälern, erarbeiten muss. Und das ist ja wirklich auch ein sauschweres Studium. Aber wenn eben auch Kriterien wie Empathie und Ähnliches eine Rolle spielen sollten und Kommunikationsfähigkeiten, dann finde ich, könnte ich das auch studieren.
Absolut. Und damit würde ja der Arzt- und Ärztinnenberuf ja nochmal eine völlig andere Wendung bekommen und ganz ehrlich, eine Wendung, von der ich glaube, dass wir als Patient, Patientin oder als Gesellschaft davon profitieren können.
Ja, also ich würde sagen, hören wir einfach mal rein, was Professor Ariel Dora Stern vom HPI zum Thema AI in der Gesundheitsversorgung zu sagen hat und was sie auch für Informationen noch mitbringt, was sie alles in den USA gelernt hat und wo wir vielleicht auch noch ein bisschen anknüpfen können. Also ganz herzlich willkommen, Professor Dr. Ariel Stern.
Vielen Dank. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ariel, wir starten unseren Podcast eHealth Pioneers ja immer mit einer Fakt- oder Fantasiegeschichte, also einem kleinen Quiz. Du musst sagen, ob es Fakt oder Fantasie ist. Folgende Behauptung. In China wurde das weltweit erste kommerzielle Gehirnimplantat zugelassen. Es soll gelähmten Menschen dabei helfen, ihre Hand wieder zu bewegen.
Ich würde Fakt sagen.
Tatsächlich. Also, du hast recht. China hat ein Brain-Computer-Interface für den kommerziellen Einsatz zugelassen, das Handbewegungen bei Patienten mit Lähmung wiederherstellen soll. China ist das erste Land weltweit mit einer kommerziellen Zulassung. Wie findest du das?
Super spannend. Ich glaube, also das ist nicht mein Hauptforschungsbereich, aber Brain-Computer-Interfaces allgemein, das ist das, was jetzt gerade in der Forschung passiert, ist extrem spannend. Und ich gehe davon aus, dass wir viel mehr davon hören werden in den kommenden Jahren.
Ist natürlich auch immer so ein bisschen so ein ganz großer Hoffnungsschimmer für alle Menschen mit Lähmung, Querschnittslähmung und so weiter. Wird ja dann auch viel drüber geschrieben, gesprochen. Meinst du, wir sind jetzt an dem Punkt, wo man auch wirklich sagt, das kommt jetzt bald? Oder ist das noch zu viel Hoffnung?
Ich denke schon und ich glaube, das sind auch die besten Use Cases, weil man wirklich direkt sehen kann, wie so ein Tool, ein Medizinprodukt in dem Fall, wirklich das Leben einer Person verändern kann, verbessern kann. Und die physischen, sage ich mal, Sachen, die man damit machen können, die sind nicht so komplex wie viele andere Anwendungen. Wir wissen seit Jahren ungefähr, in welcher Region des Gehirns zumindest die Kontrolle für, ich weiß nicht, eine Hand oder so ein Bein dann stattfinden. Und deswegen, aber ich, also wie gesagt, nicht mein Hauptbereich der Forschung. Ich bin aber super gespannt, was wir in den kommenden Jahren sehen werden.
Ja, also das wäre natürlich wirklich auch ein unglaublicher Fortschritt. Also wenn wir uns Schlaganfallpatienten anschauen, wenn wir uns gelähmte Patienten anschauen, wäre das dann schon fast das, was wir so in Science-Fiction-Filmen sehen, ne? Sind wir dem schon ein Stück näher gekommen. Warten wir mal ab, was da kommt. Immerhin kommerzieller Einsatz zugelassen. Medizinprodukt hört sich ja schon mal super an. Die Chinesen haben ja bekanntlich auch viele Menschen, viele Daten, kommen vielleicht auch schnell in eine gute Forschungssituation damit. Oder sind es ja offensichtlich schon, sonst wären sie ja nicht zugelassen.
Ja, auf jeden Fall. Eine ganz andere Regulatorik. Man sieht auch zum Beispiel mit Medizinprodukten, dass auch die Hersteller, die international unterwegs sind, oft eine ganz andere Strategie haben für China, zum Beispiel im Vergleich mit den USA oder Europa.
Vielleicht steigen wir da gleich mal ein. Du hast ja ein sehr schönes Interview mit der Zeitung Die Zeit gegeben, wo du ja die schöne Überschrift hattest, wir sind 11 Jahre hinterher. Das bezog sich zwar auf KI, beziehungsweise ist ja auch ein wichtiger Treiber gerade in der Medizin, KI. Was siehst du in deinem internationalen Kontext, auch bei deinen Forschungskollegen? Gilt das auch für andere Bereiche, dass wir eigentlich in allen in Europa hinterherhängen, wenn wir zum Beispiel China anschauen oder USA?
Das war also nicht nur auch auf KI bezogen, also so KI, so wie wir jetzt Anfang Q2 2026 KI kennen, gab es vor 11 Jahren nicht, vor allem nicht LLMs. Das war aber tatsächlich allgemein über die Digitalisierung in der Medizin. Und es ist der Fall, dass, also ich bin also auch Amerikanerin, dass wir in den USA 11 Jahre früher mit der Krankenhausdigitalisierung angefangen haben, zumindest als nationales Projekt. Den USA haben wir unter Barack Obama im Februar 2009 den High-Tech Act verabschiedet. Der High-Tech Act hat unter anderem 33 Milliarden Dollar für Krankenhausdigitalisierungsprojekte zur Verfügung gestellt, Subventionen dann, um Anreize zu schaffen für die Krankenhäuser, sich vernünftig zur Digitalisierung und vernünftige...
Was Ähnliches haben wir hier ja auch, ne? Also
eben, aber ganz genau, aber viel später. Und deswegen diese 11 Jahre waren direkt tatsächlich darauf bezogen. Also das Krankenhauszukunftsgesetz wurde, glaube ich, Oktober 2020 verabschiedet, also über 11 Jahre später. Und sobald wir über KI, über Digitalisierung, über Algorithmen reden, brauchen wir so eine Basis-Digitalisierung. Und das läuft, aber in Deutschland haben wir tatsächlich viel später damit angefangen, an vielen Stellen. Und deswegen haben wir noch Luft nach oben, sage ich.
Im Technologiebereich spricht man ja auch immer so gerne von der Opportunität des Leapfrogging, ne? Also dass man quasi so eine Innovationsstufe überspringt und dann eigentlich auch so einen Rückstand wieder aufholen kann, ne? Also zum Beispiel im Mobile Banking sehen wir das ja auch in Entwicklungsländern, dass die gar nicht so dieses Desktop Banking hatten und gleich das übersprungen haben, was uns ja jetzt immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten macht. So, wie bringt man die Leute vom Computer auf ihr Smartphone? Holen wir diesen Rückstand jetzt gar nicht mehr auf oder können wir einfach jetzt von den Learnings aus anderen Ländern, Märkten, Regionen profitieren?
Genau, also so wirklich Leapfrogging weiß ich nicht, aber
schade.
So ein bisschen Second Mover Advantage oder Late Mover Advantage gibt es auf jeden Fall. Also da haben wir an so vielen Stellen die Möglichkeit zu schauen, Mensch, das hätte man anders gestalten müssen, deswegen hat es so lange gedauert oder wurde nicht zu Ende gemacht. Wir hatten auch, so ein ganz anderes Beispiel ist in Telemonitoring. Da hat in den USA haben wir bereits Anfang 2020 mit einer relativ großzügigen Erstattung für Telemonitoring angefangen. Zu großzügig hat sich herausgestellt, weil das tatsächlich nicht evidenzbasiert gelaufen ist. Es war einfach für alle chronischen Krankheiten gab es die Möglichkeit, Patienten einzuschreiben. Daraus haben wir sehr viel gelernt und deswegen habe ich unter anderem mit Doktorandinnen aus meinem Team einen Artikel jetzt im Sommer 2025 geschrieben, was wir von den USA lernen können. Es gibt inzwischen viele Daten. So, die Daten sind extrem wichtig. Die können wir uns anschauen und dann können wir gucken, unter welchen Bedingungen Telemonitoring tatsächlich gut funktioniert hat, welche Patienten und Patientinnen haben davon profitiert. Genauso ist es in allen anderen Bereichen, in denen man Beispiele hat, in denen wir sehen, okay, ein anderes Land hat es früher geschafft, aus irgendeinem Grund, ob politisch, regulatorisch, ob es mit dem Vergütungssystem zu tun hat, you name it. Aber wir können immer schauen, hey, wie hat das oder hat es überhaupt woanders funktioniert? Und was können wir davon lernen in dem Moment, in dem wir bereit sind, das dann in und für Deutschland zu gestalten?
Ist es eigentlich so, dass, also Menschen sind ja doch in gewisser Weise gleich, aber auch ungleich, also in verschiedenen Regionen und ethnischen Zugehörigkeiten, kann man tatsächlich auch mit so zum Beispiel, jetzt bleiben wir bei deinem Beispiel, in den USA, Telemonitoring bei chronisch Kranken, kann man diese Daten im Prinzip auch nutzen als Evidenzbeweis, es bringt wirklich ökonomische oder auch medizinische Vorteile. Ist das so übertragbar oder müssten wir dann eigentlich immer noch unsere eigenen Evidenzen führen?
Super Frage. Das muss man wirklich nuancierter anschauen und gucken, hey, also in dem Kontext kann man diese Ergebnisse übertragen, ja oder nein?
Ja, aber ich verstehe schon den Ansatz. Es hat ja auch mit der Ambulantisierung, gibt es ja auch ganz viele Faktoren, ne? Wie ländlich ist zum Beispiel dieses Gebiet geprägt und es muss ja auch irgendwie sowas berücksichtigt werden, wie schnell ist man wieder im Krankenhaus, ne?
So ist es, aber man kann nicht einfach irgendwas nehmen und sagen, gut, die Ergebnisse passen, die nehmen wir. Also das empfehle ich nicht, sondern wie können wir wirklich gucken, von welchen Regionen, aus welchen Beispielen können wir wirklich etwas mitnehmen, das wir dann gut übertragen können. Und ländliche Regionen vom Bundesland Utah, die haben Programme, die extrem gut laufen. Und wir können schauen, wie funktioniert das, warum funktioniert das, was mögen die Menschen nicht. Und ich finde wirklich, dass man sehr viel davon lernen kann.
Bleiben wir mal in den USA. Ich habe auch noch eine Zahl mitgebracht. Die FDA hat über 1400 KI-basierte Medizinprodukte zugelassen. In Europa zählen wir die CE-gekennzeichneten KI-Devices noch nicht mal systematisch, weil wahrscheinlich kann man das in einer Hand abzählen. Also ich kenne so Professor Walmet und so, ist glaube ich so das erste CE-zertifizierte Decision Supporting Tool.
Genau, mit LLMs zumindest.
Ja, mit LLMs. Ist das ein Systemproblem?
Also in beiden Ländern. Oder in beiden Regionen, besser gesagt.
Warum kommen wir da irgendwie in Europa nicht weiter? Also ich meine, wenn man in Amerika 1400 KI-basierte Medizinprodukte schon zugelassen hat, gibt es ja den Stand der Technik, gehe ich jetzt mal von aus, ne?
Genau, also von den aber über 1000 gibt es tatsächlich recht wenig, das LLM-basiert ist. Also so ein bisschen dann genauer hinschauen. In bestimmten Bereichen haben wir tatsächlich sogar die gleichen Diagnostiker, die dann auch eine Zulassung haben. In der Radiologie, in der Pathologie gibt es viele Produkte, die in mehreren Regionen zugelassen sind. Also und wir arbeiten am Hasso-Plattner-Institut. Wir haben eine Partnerschaft mit Vivantes, mit den Krankenhäusern in Berlin, bieten auch Seminare zusammen an, schicken unsere Digital Health Studies ins Krankenhaus. Die machen Krankenhaus-Shadowing. Da haben die bereits in der Radiologie relativ viel KI. Insofern ist es nicht der Fall, dass man in Europa gar nichts hat. Ganz im Gegenteil.
Aber sind das Piloten oder sind das wirklich schon kommerzialisierte und CE gekennzeichnete, zertifizierte Produkte?
Das Zweite, man sieht tatsächlich dann Beispiele von beiden in deutschen Krankenhäusern allgemein.
Da haben wir ja wieder den falschen Blick eigentlich von außen drauf, ne? Also das ist ja wieder so typisch deutsch oder so typisch europäisch, einfach solche Erfolgsbausteine einfach nicht genug zu feiern, ne?
Ja, also natürlich hast du recht, also es gibt mehr Zulassungen in den USA, weil wir an beiden Seiten des Atlantiks einfach eine andere Regulatorik haben, durch jetzt Medical Device Regulation und In-Vitro Diagnostic Regulations in Europa, ist es tatsächlich schwerer, allgemein digitale Medizinprodukte auf den Markt zu bringen. War davor nicht der Fall, ist jetzt der Fall. Und ich glaube, die Frage, die wir uns jetzt stellen können und sollen, ist, was für eine Regulatorik brauchen wir oder bräuchten wir, für die Algorithmen und für die Tools und für die nicht nur Algorithmen, sondern wirklich KI-Systeme, die wir heutzutage haben. Und das ist eine sehr spannende Frage. Und da kommt man relativ schnell auf andere Fragen, so ob man KI-Systeme zum Beispiel zertifizieren kann. Nicht unbedingt als Medizinprodukt, so, aber so wirklich, man redet über so Medical Licensure, also so ein KI-Lizenz, um Aspekte der Medizin zu praktizieren. Und das ist eine sehr spannende Frage und auch ein sehr dickes Brett.
Aber es gab, wenn ich mich recht entsinne, ja gerade in Deutschland eine Erneuerung, Novelle der Medizinproduktklassifizierung und der Anforderungen. Diese MDR wurde ja strenger, wenn ich mich recht entsinne. Das war denn ja quasi zwar schon mal ganz gut, aber ohne, dass man so richtig an KI gedacht hat.
So ist es. Genau so ist es. Ich glaube, so allgemein gab's.
Müssen Sie nochmal ran.
Genau, also ist so. Und jetzt ist es wieder der Fall. Und dass man dann das Ganze etwas besser für Software allgemein anpassen muss, ist, glaube ich, vielen klar. Und ich bin super gespannt, wie und wann wir diese Kiste wieder aufmachen.
KI-Unterstützung für Medizinerinnen und Leistungserbringerinnen im weitesten Sinne ist ja wirklich das Top-Thema gerade. Und es geht ja auch um diese LLMs, da forschst du ja auch sehr viel und versuchst natürlich auch da, ne, beizutragen. Wahrscheinlich warst du auch in den Fachkreisen jetzt zur Entwicklung der Gesundheitsreform. Aber wie siehst du insgesamt das Thema? Ist es ein deutsches Thema? Ist es ein europäisches Thema? Ist es vielleicht auch ein globales Thema? Weil man sieht ja also unglaublich viele Unternehmen, die sich gerade mit der Entwicklung von LLMs für den medizinischen Bereich beschäftigen.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Aber wir haben ja ein globales, einen Wissenschaftsanspruch, auch global. Also ihr, ne, in euren Zirkeln agiert ja auch nicht in Deutschland, sondern es geht ja immer darum, wo auf der Welt wird Fortschritt erzielt, auch medizinischer Fortschritt, wo sind die Entwicklungen am weitesten. Das wird auch in Fachpublikationen geteilt. Das wird dann irgendwann runterdekliniert auf Leitlinien. Aber ich wundere mich immer, warum es so viele Insellösungen gibt, wo es doch eigentlich ein globales Verständnis von Medizin und Medizinversorgung und medizinischem Wissen geben müsste.
Ja, also super spannendes Thema. Also da hast du gerade sehr viel gesagt, worauf ich reagieren wollte. Ich überlege gerade, wo ich anfange. Also evidenzbasierte Medizin ist, also muss schon lokal ein bisschen angepasst werden, nicht komplett, aber die Leitlinien in Deutschland sind nicht exakt gleich wie in Frankreich oder in den USA. Welche Therapien überhaupt verfügbar sind, erstattet werden, sowas muss natürlich beachtet werden. Also, dass das so ein bisschen lokale Anpassung nötig ist, wird immer der Fall sein. Das, was in den USA zurzeit sehr viel diskutiert wird, du hast ziemlich sicher von Open Evidence schon gehört. Open Evidence ist ein LLM-basiertes KI-Tool für Ärzte und Ärztinnen. Ganz wichtig ist, dass Nicht-Mediziner auch, also wir können uns nicht einfach so anmelden. Und das ist wirklich für ein medizinisches Fachpublikum genau gebaut. 40% der Ärztinnen und Ärztinnen in den USA sind tägliche Nutzer von diesem Tool. Also täglich. Das ist nicht so, 40% haben sich mal angemeldet und das ausgetestet. Also das kann entweder lokal installiert werden als Tool. Freunde von mir in den Harvard-Uni-Krankenhäusern benutzen das direkt über das Krankenhaus, weil die dann als, also
eine Corporate-Lizenz wahrscheinlich haben oder eine Kooperation.
Mhm. Genau, aber sage ich mal, so eine Hausärztin meldet eine eigene Praxis, kann sich einfach so anmelden und eine Lizenz kaufen.
Aber welches Unternehmen steckt dahinter?
Open Evidence.
Heißt das Unternehmen?
Ja, genau.
Aber es ist nicht staatlich?
Nee, das ist privat. Das ist privat und die haben gerade eine sehr große Finanzierungsrunde sogar hinter sich. Also es ist so hunderte Milliarden Dollar wert. Aber also super wichtig, und das hast du erwähnt, und das finde ich, das ist für mich wirklich extrem wichtig. Und wenn wir über LLMs in der Medizin reden, muss man über Evidenz reden. Und das, was Open Evidence gemacht hat, von vornherein, und das finde ich richtig und spannend, ist, die haben mit wirklich den Top akademischen Fachpublikationen dann zusammengearbeitet, dass die Information, die da geliefert wird, das ist nicht einfach irgendwas von dem Internet. Das passiert, wenn man zum Beispiel offene For-Free-Version von ChatGPT oder Gemini oder Claude benutzt, sondern arbeiten die, und das findet man direkt auf der Webseite, das können wir, also ich wurde gefragt, ob wir irgendwas in den Shownotes verlinken wollen, also das können wir, sollen wir machen. Man geht auf die Webseite und man sieht, die arbeiten mit The New England Journal of Medicine zusammen, die arbeiten mit The Journal of the American Medical Association zusammen, die arbeiten mit Cochrane zusammen, die Cochrane Reviews sind wirklich, gelten als Gold Standard systematische Reviews. Und deswegen ist es eine sehr evidenzbasierte, sehr zuverlässige Quelle.
Ich finde es auch smart von Open Evidence, dass die tatsächlich auch so eine kuratierte Liste von Quellen haben. Also so kann man das ja vielleicht erklären, die den Ansprüchen und der vielleicht neuesten Forschung auch entspricht, weil so wird natürlich auch medizinisches Wissen verfügbar. Und das sollte uns ja alle interessieren, weil, ne, wir wollen ja eigentlich nicht 15 Jahre alte Forschungserkenntnisse in der Versorgung haben, sondern möglichst das, was es Neues gibt, wenigstens als Inspiration.
Total. Regelmäßig frage ich mich, boah, ist das ein Produkt, das ich dann später mal haben möchte? Ist das, wie will ich, dass unser Gesundheitssystem aussieht? Und ich will natürlich tolle Ärzte und Ärztinnen haben, aber ich will auch, dass die Zugang zu den besten Tools haben, dass die wirklich auch bequem und evidenzbasiert dann mit KI zusammen arbeiten können und schauen können, wie kann ich die beste Behandlung für diese Person ermöglichen und leisten. Und so weit sind wir noch nicht.
Also man will es denn ja immer beschleunigen. Ne? Es wäre ja so schön, wenn das nicht die Schatten-KI wäre, die irgendwie gerade so ein bisschen unter der Hand genutzt wird, sondern wirklich auch schon zertifizierte KI-Tools, die in den Praxen auch verwendet werden können. Du hattest ja auch, glaube ich, in deinem Interview von einer Haftpflichtversicherung für KI gesprochen. Also das natürlich auch um, ne, wer trägt die Verantwortung? Und ich finde den Aspekt, den du gerade genannt hast, mit es geht ja um den medizinischen Fortschritt und die gute Versorgung aller Menschen auf dieser Erde. Also die sollen ja alle möglichst gesund sein, gesund bleiben und auch profitieren können von dem, was die Forschung ja auch zustande bringt. Und das ist immer so sollte immer so der Motor sein. Und deswegen hoffe ich einfach auch, dass wir da relativ schnell zu so einem Decision-Supporting-System kommen. Und da gibt es ja auch wirklich schöne, spannende Anbieter. Und vor allen Dingen, ich glaube auch, dass das den Ärzteberuf auch noch ein bisschen mehr in die Richtung dreht, die wir ja auch nicht durch KI ersetzen können. Dieses Empathische, dieses mit dem Menschen interagieren, auch herausfinden, ne, was der Mensch eigentlich hat, die Anamnese und so weiter, was ja sehr, sehr weit in den Hintergrund gedrängt wurde in letzter Zeit, weil so ein paar Minuten Konsultation beim Arzt sind ja Standard, ne, in Deutschland. Und dass sie auch nicht mehr, also dass sie Studenten oder Studierenden einfach auch nicht mehr dieses ganze Wissen in ihren Kopf auswendig reinpauken müssen, weil die sind ja auch nur Menschen, sind ja keine Computer, sondern dass sie das einfach haben, verfügbar, in your pocket, ne, über eine KI oder kann ja auch über ein Ambient-System einfach auch, ne, über Dokumentation und so weiter sein und sich halt auf Dinge konzentrieren, die eine Maschine oder eine KI nicht machen kann. Ne? Das wäre ja also wirklich ideal.
Und es ist, die Patienten und Patientinnen, die sind auch schlau. Es ist nicht, als ob die diese LLMs für sich nicht entdeckt haben. Ganz im Gegenteil.
Klar, ich habe auch meine EPA auf ChatGPT, aber ich habe auch einen Corporate Account, muss ich dazu sagen. Also da bin ich ein bisschen safe. Aber ich habe tatsächlich mir das einfach selber gepromptet, ne? Und habe halt so ein bisschen Open Evidence nachgemacht und gesagt, ich möchte die neuesten Forschungsergebnisse angewendet haben, aber nur evidenzbasiert und zwar global. Ja, also und habe da einfach mal meine Blutwerte reingegeben und so eine Historie mir erstellt und da habe ich jetzt so ein kleines Briefing für Ärzte, die ich das erste Mal aufsuche. Die kriegen dann von mir mal so einen kleinen Zettel.
Ja, das ist aber super. Ich mache auch, ich persönlich habe so einen kleinen Tool mit Claude gebastelt und ich finde es auch richtig, dass wir damit experimentieren, ein bisschen bewusst dann auch mit den Sicherheitslücken auch umgehen. Aber Patienten sind auch schlaue Menschen und dass beide Seiten dann möglichst wirklich empowered sind zu verstehen, was können wir mit KI, was können wir nicht. Aber ich bin auch der Meinung, dass es sich weiterentwickelt. Jetzt gerade wirklich physisch in diesem Moment sitze ich in der Bundesärztekammer, weil ich direkt nach der Aufnahme in eine Sitzung gehe, in der wir über KI in der Medizin reden. Und dass alle sich damit beschäftigen, ist natürlich super und ich sage nur mehr davon. Und wir müssen uns immer wieder damit beschäftigen. Wir können nicht sagen, okay, wir haben einmal eine Arbeitsgruppe zusammengestellt, haben ein paar gute Ideen und damit haben wir alles geklärt. Also es ist nicht der Fall.
Gutes Stichwort, Ariel, Arbeitsgruppen und ein paar gute Ideen. Es liegen ja jetzt 66 Vorschläge auf dem Tisch für eine Gesundheitsreform. Ich bin mir sicher, du hast da auch so ein bisschen zu beigetragen an der einen oder anderen Stelle.
Ich kenne tatsächlich Menschen aus der Kommission, nicht alle. Also direkt beigetragen habe ich nicht, also nur indem ich dann auch
mit deiner Forschung wahrscheinlich sowieso, ne?
Seit zwei Jahrzehnten in der Forschung unterwegs bin. Aber so super eng, also ich habe leider keine irgendwie juicy Stories oder Insider-Geschichten dazu.
Schade. Also es gibt keine Papierkügelchen, Gewerfe und so weiter.
Ich würde es auch sehr gerne wissen. Ich würde es auch wirklich gerne wissen. Ich werde bei nächster Gelegenheit auf jeden Fall die ich kenne, ausfragen.
Aber Spaß beiseite. Also ich finde persönlich, ich habe mich jetzt wirklich viel damit beschäftigt. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, mich irgendwie politisch auch zu beschäftigen, weil ich einfach auch es leid bin, dass wir so mit Tactics versuchen, gerade unsere Welt zu retten und nicht systemisch vorgehen. Und deswegen habe ich mich insbesondere auch mit der Gesundheitsreform jetzt mal auseinandergesetzt. Und es wird ja in den Medien, werden ja die Sachen rausgepickt, die richtig irgendwie blöd sind. Ne? Also das ist so dieses kurzfristige Geldsparen durch, was weiß ich, mehr Zuzahlung bei den Medikamenten, dass die Familienangehörigen nicht mehr mitversichert sind und, und. Und das, was da, wo die Magic ist, also diese A-Vorschläge oder wie es da in diesem Kontext genannt wird, diese strukturellen, die ja erst ein halbes Jahr später dann tatsächlich, ne, zum Beispiel wie das Primärarztprinzip, das sind so Sachen, die jetzt gar nicht so thematisiert werden. Also deswegen meine Frage an dich, ist das ein guter Ansatz? Also können wir uns irgendwie drauf freuen? Also ich bin so ein bisschen so pro, also optimistisch, dass da jetzt was passiert, das müsste doch für dich als Forscherin auch echt so ein Moment sein.
Ja, super spannend. Ich glaube, und ich hatte tatsächlich gestern auch ein sehr interessantes Gespräch mit der Geschäftsführerin einer Firma, die dann eventuell davon betroffen wird, je nachdem.
Gut oder schlecht?
Also es ist eigentlich super spannend. Also die Frage ist, welche von diesen 66 Sparvorschlägen dann tatsächlich umgesetzt werden. Politisch sind die natürlich nicht alle gleich einfach, können wir, glaube ich, sagen. Also das, was wir auch aus anderen Ländern, aus anderen Reformen wissen, ist es super schwer, politisch Menschen Sachen wegzunehmen. Punkt. Also und an allen Stellen, an denen Menschen irgendwie mehr zahlen sollen oder was weggenommen wird es schwerer sein, irgendwas umzusetzen. Ich gehe deswegen davon aus, dass viele von diesen Prior-A-Sachen dann, gerade die, die dann politisch nicht so problematisch sind, zuerst umgesetzt werden. Ich glaube aber auch tatsächlich, und Andrea, da haben wir auch angefangen, man kann in dem Kontext auch schauen, was man von anderen Ländern lernen kann.
Ich habe ja schon gesagt, ich habe mir diese Vorschläge ja auch genauer durchgelesen, weil mir kribbelt es ein bisschen in den Fingern und ich finde es einfach toll, dass wir in so einem besonderen Moment auch leben, wo offensichtlich was passiert. Ich hoffe, unsere Regierung kriegt das noch umgesetzt, bevor sie wieder wechselt. Also meine Top 3, ich weiß nicht, vielleicht kannst du die mal debattieren und mir da so ein Sparring geben. Also ich bin ganz großer Fan des Primärarztprinzips. Ich finde auch das Thema Familienmitversicherung als Steuerungsinstrument, um vor allen Dingen also Kosten zu sparen, aber auch Frauen in den Arbeitsmarkt zu bringen und da die Anreize auch zu setzen, finde ich auch eine kluge Herangehensweise. Und dann finde ich natürlich alles, was in diesem Digitalansatz drinsteckt, natürlich auch begrüßenswert, weil ich einfach durch meine Arbeit bei The Medical Network weiß, wie effizienzfördernd das ist. Und wenn ich mir diese ganzen Stellschrauben für kurzfristige Kosteneinsparungen angucke, also dass die Leute zum Beispiel nicht mehr so oft zum Arzt rennen, ne, weil es das Primärarztprinzip geht, da haben wir noch so viele Sachen, die wir gar nicht vernünftig nutzen, was Telemedizin, Triage und so weiter angeht. Ist noch unglaublich viel Fantasie auch in der Technologie. Wie bewertest du meine Dreierauswahl?
Ja, also ich glaube, bei Nummer 2 und Nummer 3 würde ich mich so anschließen.
Mhm. Ich glaube, ich mag auch die Zuckersteuer, ja, übrigens.
Genau, es ist auch richtig so. Finde ich auch schlau, da schließe ich mich auch an. Ich glaube, und auch, also wir haben viele Gelegenheiten und ich glaube auch die Gelegenheiten, die wir unter Nummer 3 haben, also mit den ganzen digitalen Ansätzen, sage ich mal, und mit dem Primärarztsystem oder Prinzip, also die hängen enger zusammen, als viele denken, würde ich sagen. Und das mit dem Primärarztsystem, der Teufel steckt wie immer in den Details. Also das, ob das wirklich... Also ich glaube, es hängt von der Umsetzung ab, nicht von der Idee, ist meine Einschätzung dazu.
Ich glaube, die Datenlage muss einfach stimmen. Ne? Also da ist es unglaublich wichtig, dass eine absolute Vollständigkeit und strukturierte Aufbereitung von Patienteninformationen vorliegt. Dann macht das total Sinn. Also es geht ja nicht darum, dass mein Hausarzt da seine Karteikarte vollgeschrieben hat, sag ich mal, und der Lotse für meine Gesundheit ist, sondern es muss halt auch sektorübergreifend alles, was passiert, also patientenzentriert im Prinzip gedacht werden und nicht fachrichtungszentriert. Und dann funktioniert das System auch. Und dafür brauchen wir natürlich wirklich eine volle Akzeptanz von allen Menschen und allen Beteiligten, also den Patientinnen, den Leistungserbringern, den Versicherungen, ein Go für die EPA und ein Commitment, diese auch zu nutzen und zu füllen, ja, und auch entsprechend Daten zur Verfügung zu stellen.
Die EPA auf jeden Fall, aber auch wir brauchen den Datenaustausch allgemein. Viele, also so.
Ja, damit fängt es an, ne?
Genau, also vor 11 Monaten haben wir alle sehr viel über den Koalitionsvertrag geredet. Also man darf auch nicht vergessen, es steht irgendwo drin, wahrscheinlich, also weiß nicht, so Seite 100 irgendwas, ne, dass alle Anbieter von Software- und IT-Lösungen im Gesundheitsbereich, auch in der Pflege, bis eigentlich nächstes Jahr, bis 2027 einen, ich zitiere hier, verlustfreien, unkomplizierten digitalen Datenaustausch auf Basis einheitlich definierter Standards sicherstellen müssen.
Da steht aber auch nicht, wer was macht und wer die Standards festlegt und was bedeutet
denn? Nö, natürlich nicht.
Vollständig und unkompliziert oder wischt er das gerne?
Nee. Also das muss noch, also das steht und fällt mit den Daten. Und auch natürlich mit der Nutzung der EPA. Da hast du natürlich vollkommen recht. Was auch auf der gleichen Seite irgendwo steht, ist, dass auch die Rahmenbedingungen und Honorierungen für Videosprechstunden, für Telemonitoring und sowas dann verbessert werden soll. Müssen wir unbedingt machen. Das ist, wir haben auch mit so, okay, 11 Jahre hier hinter den USA angefangen, aber da müssen wir auch wirklich langsam loslegen. Das sind Sachen, die man relativ schnell umsetzen kann, die auch sehr viel Zeit und Geld sparen könnten.
Ich finde das auch total spannend, weil man kann ja schon Telemedizin nutzen, wird ja auch von vielen Krankenkassen bezahlt. Aber es mangelt unglaublich an Markttransparenz für die Patientinnen.
Ja. Ja.
Also da sehen wir mal, wie wenig Transparenz da ist. Ja, also ich finde, allen Menschen, denen man auch Optionen anbietet, die sind ja auch total offen dafür. Also ich erlebe das auch natürlich als Botschafterin für Digital Health. Dir geht das bestimmt ähnlich, dass du auch überall in deinen Lebenssituationen immer mal sagst, mach doch mal das oder probier mal das oder ich bin ganz begeistert davon. Aber dass wir da auch viel mehr Kommunikation und von behördlicher, staatlicher Seite brauchen, ja. Also neben den ganzen Aufklärungskampagnen zu Organspende und Knochenmarktransplantation und HIV-Prophylaxe und so weiter, ne? Warum gibt es nicht auch Aufklärungskampagnen zu strukturell anderen Angeboten für die Gesundheitsversorgung und die Gesundheitsinformation, die es ja gibt, ja?
Und also man muss dann auch ganz genau das Anreizsystem anschauen und sagen, so wer ist eben nicht incentiviert, das anzubieten. Aber es gibt auch da grandiose Beispiele.
Die Ärzte.
Ja, genau. Aber man kann auch schauen, wir arbeiten sehr eng mit Mount Sinai Krankenhaus in New York zusammen. Und die bieten sogenannte Virtual Visits an. Aber das, also ganz wichtig an der Stelle ist, dass Patienten und Patientinnen dann dahin gelotst werden. Und inzwischen gibt es eine neue Option, und zwar, das nennt sich so asynchron, also so asynchronous visit. Wenn du eine nicht dringende Frage hast, kannst du im Endeffekt in einem sicheren Chat dann Feedback bekommen. Du kannst sagen so, hey, hier ist ein Foto von meinem Hautproblem. Oder ich habe die Symptome. Ich habe gerade vorgestern angefangen, neue Pillen zu nehmen. Soll ich die weiterhin nehmen? Soll ich ins Krankenhaus kommen? Und man kann das dann immer eskalieren. Also diese asynchrone Termine, die können dann sofort sagen so, oh, das ist eine Sache, die, da sollst du mit einer Person sprechen. Ob diese Person dann aus der Pflege ist oder ein Arzt oder eine Ärztin, hängt dann davon ab, was genau du hast, was für Symptome, wie dringend ist das. Auch da wird differenziert geschaut und dann können die sagen, so okay, es reicht völlig, dann einen Telemedizin-Termin zu haben. Oder die sagen so, hey, das ist wirklich ein Fall, du sollst dich bitte hier im Krankenhaus vorstellen. Aber wir haben an so vielen Stellen in unserem Gesundheitssystem einfach die Institutionen aus dem letzten Jahrhundert akzeptiert. Und wir müssen wirklich überlegen, sonst bricht es, also wir sehen schon, das System bricht zusammen. Das ist nicht nur in Deutschland, in den USA auch. Das ist eine gewisse Bereitschaft, wirklich zu sagen, hey, also wenn wir von null anfangen würden, wie würden wir Menschen impfen? Wie würden wir ganz normale Laborwerte sammeln? Wie würden wir Prävention machen? Und es würde ganz anders aussehen als das, was wir heute eigentlich machen. Und wir müssen mit uns auch ehrlich sein und sagen so, Mensch, das muss nicht der Fall sein. Aber es gibt natürlich immer Interessen und Interessensgruppen und nicht alle werden das gleich cool finden. Und das müssen wir diskutieren.
Ich glaube, das ist wirklich eine Frage der Kommunikation, weil deine Forderung bei Null anfangen ist natürlich auch schon ein streitbares Thema, weil man sagt, da wir haben doch so viel Erfahrungswerte, ja, und so viel gelernt. Und warum sollen wir jetzt dann bei Null anfangen? Aber ich glaube, du meinst es vor allem strukturell und systemisch.
Strukturell. Ich meine nicht, okay, wir vergessen alles, was wir in der Forschung in den letzten 100 Jahren gelernt haben. Oh Gott, nee, ganz im Gegenteil. Dass wir mit unserem Wissen dann natürlich weiterarbeiten.
Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg jetzt gleich bei der Bundesärztekammer, weil da sitzen ja die wichtigsten Menschen, die wir mitnehmen müssen auf unserer Digital Journey. Und ich weiß aus ganz vielen Gesprächen, dass viele von denen echt mit den Hufen scharren und eigentlich auch was verändern möchten. Aber wir müssen denen halt vernünftige Dinge an die Hand geben, ne? Also das, was in ihrer Lebenswelt auch einfach wichtig ist, Evidenz, Standards, Regulierung, und das müssen wir liefern.
Ganz genau, ganz genau. Und wir in der Forschung, also wir haben auch eine Verantwortung, und das sage ich sehr oft, wir haben wirklich die Verantwortung, dann gute Forschung zu machen, gute Evidenz zu liefern und ganz klar zu erklären, wo sind die Probleme, also wo sind die Chancen, aber wo müssen wir ein bisschen aufpassen.
Ja, und auch Vertrauen natürlich generieren, ne? Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass so manche Startups, die so neu in den Markt kommen, vielleicht auch gar nicht mal aus Deutschland sind, dass das natürlich extrem schwer ist, unseren hohen Anforderungen zu entsprechen und auch das Vertrauen der Anwenderinnen auch zu gewinnen, ne? Also das ist ja so die härteste Währung auch, finde ich, im Rahmen dieser Digital Health-Debatte. Vertrauen und akzeptieren wir neue Technologie und dann finden wir sie nämlich auch gut und dann kann sie auch kommerzialisiert werden. Aber wenn das Erste nicht da ist, dann wird es nie was.
Genau. Wir sind alle abholen und mitnehmen. Und deswegen also freue ich mich auch, in der Ausbildung und Weiterbildung involviert zu sein, weil wir haben viel zu tun, aber der Impact kann auch riesig sein. Natürlich müssen alle abholen und dann mitnehmen auf die Reise.
Ja, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Da kann ich ja nur noch mal ganz kurz so für mich meine Takeaways. KI und Technologie können uns sowohl ökonomisch als auch inhaltlich in der Gesundheitsversorgung ganz weiterbringen. Wir müssen einfach alle Leute mitnehmen. Und vor allen Dingen müssen wir immer daran denken, wir alle sind auch Patienten und Patientinnen und müssen diese Brille einfach aufsetzen und überlegen, wie kann man auch Dinge neu denken. Und auch wenn wir nicht alles über Bord werfen, haben wir doch, glaube ich, mit dem 66-Punkte-Plan und der geplanten Gesundheitsreform auf jeden Fall aus meiner Sicht, das mir teilweise ja auch zugestimmt, wirklich ein tolles Set an auch strukturellen Ansätzen, auch Dinge, die wehtun, wo wir auch aufpassen müssen. Aber bitte, liebe Medien, macht doch auch mal eine Positivkommunikation dazu, weil ich finde es cool, dass überhaupt etwas passiert. Also in diesem Sinne ganz herzlichen Dank, Professor Dr. Ariel Dora Stern.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.